Wow, was haben wir für einen guten Gott, hä? Was haben wir für einen guten Gott? Wie gut ist Jesus zu uns? Wisst ihr, für was für mich so das Bemerkenswerte ist? Dass der dich liebt. Er liebt dich bedingungslos. Verstehe ich nicht. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Dich, der liebt dich. Warum? Ist doch doof. Warum liebt er dich? Meine ich nicht wirklich. Ich will euch nur mal ein bisschen hervorlocken aus eurer Reserve. Ich meine es ganz ernst, Gott liebt dich. Ist das nicht der Hammer? Das ist doch das Verrückteste, was es gibt. Er liebt uns kleine Drecksäcke, ehemalige Drecksäcke, gewaschen durch das Blut des Lammes. Ist das nicht cool? Manchmal glaube ich, das kommt zu kurz in unserem Leben, dass wir zu viel mit dem Negativen beschäftigt sind, zu viel mit den Nachrichten, mit der Welt oder mit den Dingen, die uns beschäftigen. Manchmal kommt Jesus zu kurz. Und das merkt man. Man merkt es selber, wenn man in sein eigenes Leben schaut, wie viel Prozent am Tag ist Freude, wie viel ist Gleichgültigkeit und wie viel ist vielleicht Traurigkeit oder Depression oder Angst oder Sorge. Ist da Freude in unserem Leben? Freude kommt aus Dankbarkeit. Dankbarkeit kommt daraus, aus dem, mit was du dich beschäftigst. Was denkst du den ganzen Tag? Was beschäftigt dich? Was sprichst du den ganzen Tag? Was ist dir wichtig? Und so weiter. Das sind elementare Fragen. Und jeder Tag ist aufs Neue eine Herausforderung. Und trotzdem ist es auch so, dass jeder Tag, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, täglich die richtigen Entscheidungen treffen, haben wir eine Kurve nach oben. Oder wir haben eine konstante Horizontale, wo kein Wachstum ist. Oder wenn es ganz dumm läuft, geht es immer weiter in den Abgrund. Ins Negative, in die Depression, in die Traurigkeit. Die Entscheidung liegt bei uns. Macht keiner für uns. Und das ist gut so, oder? Überleg mal, Gott hat dir Autorität gegeben, dein Leben zu bestimmen. Das Dumme ist, dass wir immer denken, der ist schuld, Mutti ist schuld, Papi ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, meine Kinder sind schuld, mein Nachbar ist schuld, mein Chef ist schuld. Oh, ich könnte bis morgen früh noch stehen und mir würden noch neue Leute einfallen. Ist das wahr? Aber wisst ihr, es gibt nur einen, der das in der Hand hat, dein Leben erfolgreich zu machen, bist du selber. Denk mal drüber nach, über den gestrigen Tag. Was hast du gestern alles gemacht? Wann bist du aufgestanden? Was hast du als erstes gemacht? Was war das Erste, was dich beschäftigt hat? Was hat dich dann den ganzen Tag beschäftigt? Nimm mal nur gestern, da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Ist Jesus wirklich an der ersten Stelle? Ist Jesus wirklich das Wichtigste in unserem Leben? Ist der Heilige Geist, was wir jetzt gerade gehört haben in den Zeugnissen, ist er wirklich derjenige, der uns bestimmen darf, der uns führen und leiten darf, der unser Tröster sein darf, der uns in die richtige Bahn lenkt? Vorhin haben wir gesungen, du bist mein Versorger. Ist er das? Oder ist es nicht? Ist es auf dem Papier oder ist es in echt? Zeigt sich das in deinem Leben, dass er dein Versorger ist? Dass er es gut mit dir meint? Heute ist es still hier. Überleg mal nochmal, denk nochmal drüber nach, dass Jesus dich liebt. So wie du bist, das ist ja unfassbar. Zeig mir noch einen zweiten, der dich so liebt wie Jesus. Wirst du keinen finden. Die werden alle irgendwas an dir finden, was sie nervt und stört oder wo du dich unbedingt verändern musst. Jesus sagt, komm her zu mir, so wie du bist. Komm heute Morgen her zu mir, ich nehme dich in den Arm. Was brauchst du heute von mir? Wir haben gesungen, er weiß alles, was ich brauche. Sind es so Zeilen in den Liedern, die man halt so singt, weil sie da stehen? Oder ist es ein Bekenntnis aus deinem Herzen? Ist es ein Wissen? Ist es eine Überzeugung? Ist es ein Ja, Amen, so ist es? Leute, wenn die Umstände schwieriger werden, werden auch die Wunder mehr. Sind deine Umstände zuckersüß, brauchst du keine Wunder. Deswegen sieht man nicht viele. Aber wenn die Umstände schlimmer werden, werden die Wunder mehr. Also können wir sagen, wir bleiben immer versorgt. Uns wird es immer gut gehen. Gott wird uns aus den schlimmsten Situationen retten. Haben wir gerade auch gesungen. Wird er das tun? Oder ist er völlig überrascht und sagt, oh je, Mine, was machen wir jetzt? Nein, er weiß alles im Voraus. Er hat dein Leben in der Hand. Mir wird in der Zeit, in der wir leben, wird mir immer wertvoller. Und es ist verrückt. Es wird mir immer wertvoller, dass ich errettet bin. Es wird mir immer wertvoller, dass ich Jesus gehöre. Und wisst ihr, was verrückt ist? Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das ist doch verrückt. Das ist doch, da gibt's kein gescheites Wort dafür im Deutschen. Verrückt ist nicht richtig, wahnsinnig ist nicht richtig. Mega, keine Ahnung. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Schon mal erlebt, dass du Mist gebaut hast eine ganze Weile und hast gedacht, so, die Zehnerkarte ist voll, jetzt habe ich meine Errettung verloren. Da kommen so Stimmen, die dir das einflüstern. Und der kleine klimmende Docht und das geknickte Rohr wird er nicht auslöschen, er wird es nicht noch voll abknicken. Nein, er kommt mit seiner Liebe und zeigt, er ist immer noch derselbe. Wisst ihr, was verrückt ist? Dass egal, was wir tun, Gott sich nicht verändert. Ob wir nah bei ihm sind oder ferner, er bleibt derselbe. Menschen sind da ganz anders. Menschen sind your best friends, wenn du ihnen Gutes tust, wenn du der Gönner bist, wenn du immer das machst, was sie von dir erwarten, wenn du Zeit verbringst, wenn du immer ans Telefon gehst, wenn sie anrufen, wenn du ihnen vielleicht Geld schenkst oder irgendwas anderes schenkst, dann sind sie best friend. Aber wenn du mal keine Zeit hast, einmal, zweimal, dreimal sagst, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht und so weiter, dann wird das Eis aber dünn für die Freundschaft. Bin ich froh, dass Gott kein Mensch ist? Bin ich froh, dass Jesus mein bester Freund ist? Dass er mein bester Freund ist? Dass er mein bester Freund ist? Oh, sitzt ihr wieder auf dem Nothaus heute Morgen? Sollen wir mal alle aufstehen, stehen bleiben? Dann jammern wieder ein paar. Wisst ihr, wir vom Team, wir sind kurz nach 9 hier und wir stehen bis mittags um 2, stehen wir. Wir jammern nicht. Wenn manche hier im Lobpreis eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde stehen sollen, das ist mir zu lang, das tut mir alles weh. Ja, Wahnsinn. Mir tut nichts weh. Und wenn mir was weh tut, bleibe ich trotzdem stehen. Dann stehe ich gerade erst recht. Ich zwinge meinen Körper erst recht zum Stehenbleiben, wenn er weh tut. Manchmal tun mir die Füße weh, manchmal die Knie, manchmal der Rücken, sei es mir egal. Heute Morgen ist mein Jesus hier und ich will ihn ehren und ich will ihn loben und ich will ihn preisen. Amen. Das ist eine Grundeinstellung. Ich lasse mich nicht vom Äußeren leben. Ich lebe von der Liebe zu Jesus. Und das bedeutet für mich, wenn der Könige hier reinkommt, stehe ich auf. Leute, das ist nur ein ganz banales Beispiel. Du kannst auch jeden Sonntag sitzen bleiben, ist mir wurscht. Aber ich in meinem Herzen habe mich entschieden, ich möchte aufstehen, wenn der König der Könige hier drin ist. Amen. Und wenn man ein Zipperlein hat und sitzen bleibt, ist das okay. Das ist nicht der Punkt. Du kannst auch im Sitzen wirklich Jesus anbeten, wenn dein Herz voll dabei ist. Nur weiß ich eins, meistens die sitzen, da ist das Herz nicht voll dabei. Ja? Geh mal irgendwo ein Konzert, ob das Heavy Metal ist oder sonst was, oder Schlager, da wirst du verschlagen von der Musik, da kommt der Name her. Das quält deine Seele. Ich mag's nicht, Spaß, jeder wie es will. Da bleibt kaum einer sitzen. Die stehen auf. Warum stehen die auf? Weil die dabei sind. Fußballfans, die sitzen nicht, wenn einer ein Tor geschossen hat und dann machen sie mit zwei Fingern Tor, Tor, toll. Nein, die sind voll dabei. Warum sind die voll dabei? Weil sie es lieben. Und das ist für mich auch so ein Punkt. Ich liebe Jesus. Ich bin voll dabei. Amen. Oh, der Herr ist so gut. Nochmal, er liebt dich. Leute, das ist ein Wunder. Und wenn ich sage, er liebt dich, liebt er mich auch. Da wunderst du dich auch, warum der mich liebt. Ist das nicht ein Wunder, dass Gott uns liebt? Leute, das ist die Basis von allem. Alles, was du hier hast, wird vergehen. Dein Leib wird sich verändern, deine Seele wird erneuert, wenn du in den Himmel kommst. Deine Optik wird anders, man erkennt dich noch, aber die wird anders sein. Alles, was dir hier wichtig war, dein Haus, dein Auto, dein Boot, das wird alles verschwinden. Wir gehen aus dieser Welt, wie wir gekommen sind, völlig nackt. Und das ist gut so. Keiner nimmt was mit. Für alles, was die Menschen kämpfen und alles, die meisten, 99,9 rennen dem Geld nach. Es ist Mammon, den sie anbeten. Es ist der König ihres Lebens, ist ihr Geld. Oder das Geld, was sie nicht haben, was sie wollen. Satan ist raffiniert, gell? Den einen sagt, oh, wenn du mehr Geld hättest, und die mehr Geld haben, die machen sich Sorgen, dass sie das Geld nicht verlieren, und die anderen machen sich Sorgen, weil sie das Geld nicht haben. Wunderbar. Dazwischen gibt's nicht viel. Ob ich reich bin oder arm, mein Herz muss für Jesus brennen. Dann dient mir das, die Armut dient mir und der Reichtum dient mir, wenn mein Herz für Jesus brennt. Ist das wahr? Wenn mein Herz nicht für Jesus brennt, dient mir die Armut nicht und der Reichtum nicht. Alle Umstände, alles muss uns zum Besten dienen, denen, die Gott lieben und die berufen sind. Berufen bist du. Das ist Gottes Part. Er liebt dich. Er hat seine Liebe in dein Leben investiert. Er hat seine Liebe in dein Leben investiert. Oh Mann, ich höre gleich auf. Leute, er hat seine Liebe in dein Leben investiert. Nicht ich bin deine Liebesquelle. Auch nicht dein Ehepartner ist deine Liebesquelle. Jesus muss deine Liebesquelle sein. Er muss die Quelle sein, zu der du schöpfen gehst und wo du trinken gehst und wo du dich erquicken lässt, wo das frische Wasser ist. Wenn wir uns bei Menschen abhängig machen, werden wir immer wieder enttäuscht. Und Menschen können dich nur ein Stück weit tragen. Wenn du zu mir sagst, Thomas, trag mich, dann können wir probieren, ob ich es vor bis zur Aral schaffe. Da bin ich schon klitschnass geschwitzt, das garantiere ich dir. Und umgekehrt genauso. Ich kann dich nicht weit tragen, im Geist auch nicht. Aber Jesus, der trägt dich. Wenn du nur eine Spur im Sand siehst oder im Schnee oder sonst wo, weißt du, er hat mich getragen. In den Stunden, wo du ihn am meisten gebraucht hast, war er da. Da kannst du nicht sagen, ich sehe nur eine Spur, ich war ganz alleine. Nee, der war ganz mit dir und hat dich getragen. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Amen. Amen. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht mal lässt, wie du bist. Er sagt nicht, du darfst so bleiben, wie du bist. Er sagt, nein, du darfst dich verändern, so wie ich bin. Er will dich verändern in sein Ebenbild. Er möchte, dass du glaubst, wie er glaubt. Er möchte, dass du den Vater liebst, wie er den Vater geliebt hat. Er möchte, dass du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, wie er mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet hat. Ist das gut? Jesus hatte den fünffältigen Dienst inne. Er hat ihn hier auf Erden gelassen, weil man ihn im Himmel nicht mehr braucht. Im Himmel brauche ich keinen Apostel, der Gemeinden baut. Ich brauche keinen Prophet, der die Zukunft vorhersagt. Ich brauche keinen Evangelisten, der jemand bekehrt. Im Himmel sind alle bekehrt. Er braucht keinen Lehrer, er braucht keinen Hirten. Er hat es hier gelassen. Er hat auch den Heiligen Geist hier auf Erden gelassen, damit du in derselben Kraft, in derselben Power, in derselben Weisheit, in derselben Erkenntnis dienen kannst, wie Jesus das tat. Wo du sagen kannst, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Ja, nein. Gott ist gut. Gott ist gut. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Beschäftigungstherapie vom Teufel fallen. Epheser 4 ab Vers 17 heute in Luther. Und da sagt uns das Wort Gottes, so sage ich nun und bezeuge dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Die Gefahr ist da, gell? Die Heiden machen das Fernsehen, die Heiden machen das Radio, die Heiden sind am Arbeitsplatz die Nummer eins. Die Heiden sind überall. Die Heiden, die Gottlosen, die Gott nicht kennen, sind überall. Sie bestimmen mittlerweile überall. Sie bestimmen auch alles. Was du isst, was du trinkst, bestimmen die Heiden. Die Werbung, alles, alles ist bestimmt von den Heiden. So, jetzt ist es schwierig, mitten unter den Heiden nicht so zu leben wie die Heiden. Nicht sich auch die Krutze wegsaufen, nicht Drogen nehmen, nicht rumhuren, nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen, nicht den Vorteil suchen, nicht dem Geld nachjagen, nicht dem Reichtum, nicht dem Ruhm, nicht der Berühmtheit. All diese Dinge nicht zu tun, ist nicht so einfach, oder? Aber ich sag dir, was der Unterschied macht und wie es einfach wird. Wenn du den Geist dieser Welt ablehnst, dass er abnimmt, kann der Heilige Geist in dir zunehmen. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht 2 Liter Wasser in 1 Liter Wasserglas leeren. Das geht nicht. Du kannst nur mischen. Aber mischen wollen wir nicht. Leer die Welt aus, leer das Wasser der Welt aus. Je mehr Wasser du dieser Welt ausleerst aus deinem Herzen, aus deinem Denken, aus deinem Wollen, desto mehr Heiliger Geist passt rein und kann übernehmen. Versteht ihr das Bild? Du kannst nicht sagen, oh Heiliger Geist, ich gebe dir 50% von meinem Leben. Es wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Jesus hat auch nicht gesagt, Vater, ich diene dir heute 50%. Die Hälfte von mir wird am Kreuz sterben, die andere Hälfte hat keinen Bock. Geht nicht. Geht nicht. Ich sage nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das, was für Menschen das Wichtigste ist, Menschen in der Welt, manchmal auch Christen, aber vor allem Menschen in der Welt. Was für sie das Wichtigste ist? Was ist das Wichtigste für sie? Money, 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 it's so funny in the rich man's world. Das Dumme ist nur, dass in dem Leben von dem Reichen gar nichts Lustiges. Weil Geld dir nicht geben kann, wonach deine Seele schreit. Ganz im Gegenteil. Es wird dich Tag und Nacht beschäftigen. Es wird dir Angst machen. Dietmar Hopp, der Milliardär, der wohnt in Walldorf. Vor ein paar Jahren habe ich jemanden kennengelernt, wo mir gezeigt hat, wo der wohnt. Sag ich, oh, das will ich unbedingt mal sehen, das Haus. 2,50 Meter, 3 Meter hohe Mauern, Stacheldraht, Kameras, Stahltor und immer zwei Streifenwagen vom Haus, immer. Bodyguards, habe ich gedacht, boah, bin ich froh. Ich bin damals wirklich ins Gebet und habe gesagt, Jesus, bin ich froh, dass ich nicht reich bin. Mich fotografiert keiner, wenn ich auf der Toilette sitze. Mich fotografiert keiner, wenn ich nackt im Garten liege. Mich will niemand entführen, meine Kinder will niemand entführen. Boah, ist es schön, arm zu sein. Arm in Anführungsstriche. Versteht ihr, was ich meine? Das ist kein Leben. Der ist wie ein Affe im Zoo eingesperrt. Das Dumme ist nur, er denkt, er hat einen Schlüssel. Deswegen fühlt sich der Affe im Käfig wohl. Versteht mich richtig. Ich sage nicht, er ist ein Affe. Ich will ihn nicht beleidigen, sondern ich habe gedacht, boah, das ist doch kein Leben als Reicher, oder? Und Reiche geben sich immer mit Reichen ab, weil sie wissen, die sind nicht neidisch. Aber Freunde haben die keine. Ich habe noch nie einen Reichen getroffen, auf der ganzen Welt noch nicht, der Freunde hatte. Nicht einen einzigen. Er hat Gesinnungsgenossen. Er hat Leute, die mit ihm Geschäfte machen wollen. Aber Freundschaft gibt es bei den Reichen nicht. Denk mal drüber nach. Der reiche Jüngling kam alleine zu Jesus. Da war keine Familie dabei. Denk an den verlorenen Sohn, der sein reiches Erbe nahm und ging in die Welt. Wie lange hatte er Freunde? Solange wie er die Nutten bezahlte. Sind wir ehrlich heute Morgen miteinander? Als kein Geld mehr für die Nutten war, wo waren seine Freunde? Weg, die wollten ihm nicht mal ein Brot geben, sodass er bei den Schweinen das ekelhafte Futter fressen musste, was wahrscheinlich den Schweinen eklig war. Wenn du reich bist, hast du keine Freunde. Wenn du reich bist in Christus, hast du einen Freund. Und das ist der Wichtigste. Das ist Jesus, der dich nie verlassen noch versäumen wird. Das ist der Reichtum, das ist der wahre Reichtum in dieser Welt. Die Bibel nennt es den Schatz in irdenen Gefäßen, den Heiligen Geist, der in dich eingezogen ist, der dein Leib zum Tempel machte, der den Christus in dir groß macht, der morgens mit dir aufsteht und die Entscheidungen mit dir trifft, der dich bewahrt vor falschen Entscheidungen. Leute, ich weiß nicht wie oft, ich weiß mindestens 10 Mal oder noch öfters mehr als 10 Mal, wo ich bewusst weiß, wo Gott mein Leben bewahrt hat vor dem Tod. Unabhängig jetzt von meinen Selbstmordgedanken, die jahrelang, jahrzehntelang präsent waren, täglich. Aber unabhängig davon, ob das mit dem Motorrad, mit dem Auto war, mit Dingen, wo passiert sind. Ich werde das nie vergessen. Nie. Autobahnkreuz in Weinsberg, Abfahrt Richtung Nürnberg. Bärbel und ich fahren da und ich fahre wie ein Opa die ganze Zeit. Irgendwie war mein Fuß blockiert, Gas zu geben. Und ich habe noch gedacht, sag mal, wie fahre ich heute blöd? Mein Fuß konnte kein Gas geben. Ungefähr 1 Minute vor uns ein riesen Feuerball. Puff, tschuh, ist ein Auto in den LKW rein und sofort explodiert. Ein paar Sekunden vor uns. Und ich wusste sofort in dieser Sekunde, das galt uns. Der Teufel will dich töten, jeden Tag, wenn er kann. Aber er kann nicht. Und wenn Gott deinen Fuß schwer macht, dass du nicht fahren kannst, wäre ich 30 Sekunden, maximal 1 Minute schneller gewesen. Gell, Bärbel, weißt du noch? Dann hätte es uns erwischt. Es hätte zeitlich perfekt gepasst. Ich könnte dir Stunde über Stunde solche Geschichten erzählen, wo der Herr mein Leben bewahrt hat. Warum? Weil der Heilige Geist mit mir ist. Und ich habe noch nie Angst vom Sterben gehabt. Ich freue mich. Ich sage jeden Tag zu Gott, wenn es einen Tag weniger, eine Woche weniger, ein Jahr weniger, Halleluja. Ich bin nicht traurig drum, aber er macht immer noch einen Tag dazu, noch eine Woche, noch ein Jahr. Oh. Ah. Als ich frisch bekehrt war, kamen viele Männer Gottes, die mich nicht kannten. Manche liefen an mir vorbei auf einer Konferenz. So spricht der Herr, du wirst ein langes Leben haben. Nicht, nein, nimm die Worte zurück, nein. Oh, ich wollte nie ein langes Leben haben. Für mich war das hier immer Last. Aber es wird besser. Amen. Je älter ich werde, desto gerne lebe ich. Verrückt, gell? Warum? Weil endlich dieser Ballast aus der Vergangenheit Stück für Stück mein Leben verlässt. Jeden Tag verlässt mal irgendeine Last mein Leben. Und das ist gut. Warum? Weil Christus immer größer wird. Nichtigkeit der Sinne. Nichtigkeit der Sinne. Was macht die Welt? Sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Darum geht's. Das wollen sie. Die neuesten Klamotten, das neueste Auto, das neueste dies, das neueste das, die neueste Musik, die neueste Frau, der neueste Mann. Aber es ist eine Nichtigkeit der Sinne. Nächster Vers, Vers 18. Ihr Verstand ist verfinstert. Ihr Verstand, das Verstehen, wo sie denken, wo sie sehen, ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Wenn Verfinsterung kommt, wenn Finsternis in den Sinn kommt, in den Verstand kommt, kannst du das Leben Gottes nicht mehr leben. Leute, das kann auch bei Christen passieren. Wenn sie sich nicht auf dem Wort gegründet aufbauen in sich, das Wort, das Fundament ist, wird alles, was sie anschließend drauf bauen, zusammenbrechen. Und wenn die Hütte noch so schön aussieht, sie wackelt, weil sie ist auf Sand gebaut, nicht auf Felsen. Auf Felsen bauen ist harte Arbeit, Leute. Versuch mal ein Stück Holz, einen Pflock, einen Balken in ein Stück Felsen reinzumachen. Das dauert lange, bis du da so ein Loch hast. Aber wenn du es hast, steht der Balken erstmal stabil. Auf Sand bauen kann jeder. Das geht ruckzuck. Und erst wenn der Sturm kommt und Jesus sagt, Stürme werden kommen. Er hat nicht gesagt, wenn du dich bekehrst, ist dein Leben sturmfrei. Nee, Stürme werden kommen, die werden an deinem Haus rütteln. Und das Haus steht immer in der Bibel für dein Leben. Dann wird es an deinem Leben wackeln und dann wird sich zeigen, was das Fundament ist. Ist es Sand oder ist es Felsen? Felsen ist harte Arbeit. Und du siehst bei Leuten, die immer sagen, oh, ich habe keine Lust, oh, bete du mal für mich, oh, mach du mal, oh, der predigt zu lang, ich komme nicht mehr Diesel. Ja, das darf jeder entscheiden, wer will, aber Stürme kommen, Leute. Und ich freue mich, dass mein Haus in jedem Sturm stehen bleibt. Amen. Und wenn der Sturm wackelt, dann macht irgendwann sogar der Sturm Spaß. Weil du weißt, mein Haus fliegt nicht weg. Mein Haus bleibt stehen. Mein Haus ist gegründet auf dem Felsen, der Christus heißt. Amen. Amen. Als Mose sagte, Gott, lass mich dich sehen. Sagte Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, aber mein Rücken. Und Gott nahm Mose wahrscheinlich mit seiner eigenen Hand und stellte ihn auf einen Felsen. Dieser Felsen war Christus. Denn ohne Christus kannst du Gott nicht sehen. Und dieser Felsen ist Christus, wo Mose ihn draufstellt und sagte, wenn du auf Christus gegründet stehst, kannst du mich sehen. Wir dürfen heute sein Angesicht sehen. Jesus sagt, hast du mich gesehen, hast du den Vater gesehen. Amen. Wir haben so gut, sind entfremdet dem Leben, was durch Gott ist, durch ihre Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Hier siehst du drei Gruppen von Menschen. Die einen sind unwissend. Sie hören nie das Evangelium. Sie hören nie die Bibel. Sie hören nie einen Prediger. Sie haben nie einen Christ getroffen. Sie bleiben unwissend. Dann hast du die das Evangelium hören und sagen, so ein Mist interessiert mich nicht. Die haben eine Verstockung in ihrem Herzen. Und dann hast du die dritte Gruppe, die beides haben. Die das Evangelium nicht hören, und wenn sie ein bisschen was hören, dann sind sie trotzdem verstockt in ihrem Herzen. Ihr Geld ist ihnen wichtiger, ihr Ruhm ist ihnen wichtiger, ihre Karriere ist ihnen wichtiger. Leute wie Katy Perry, die im Interview sagt, ihr kennt ja alle Katy Perry, ihr wisst ja, was es gesungen hat, 2007 glaube ich, I kissed the girl and I like it. Wenn du mit dem Teufel einen Vertrag machst, musst du ekelhafte Sachen sagen und singen. Ja, ich küsste ein Mädchen und es schmeckte toll. Ich sag's mal mit meinen Worten. Ja. Was glaubt ihr, wie viele Mädchen das danach nach dem Lied ausprobiert haben? Es sind immer Botschaften aus der Hölle. Und sie sagte, ich wollte die nächste Amy Grant werden, eine christliche Sängerin, aber dann habe ich meine Seele dem Teufel verkauft. Du kannst deine Seele nicht dem Teufel verkaufen, mit ihm Geschäfte machen und hoffen, dass alles gut wird. Seele ist Wille, Verstand und Gefühle. Wille, Verstand und Gefühle. Wenn du dein Wille, dein Verstand und deine Gefühle dem Teufel verkaufst, hast du keinen eigenen Willen mehr. Wie willst du dein Reichtum oder dein Ruhm genießen, wenn dein Wille weg ist? Dann gibt es von Katy Perry, auch von Pink und anderen, könnt ihr mal schauen, selber googeln, wenn es auf YouTube noch ist, wo sie im Interview sitzt und Rotz und Wasser weint und sagt, hätte ich das nur nicht getan. Ja, der Teufel ist unbarmherzig. Er hat keine Gnade, keine Liebe, nichts. Er hat nur Härte, Härte, Gewalt und Härte. Amen. So ist das. So, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Und die Verstockung des Herzens heißt immer Stolz und Bitterkeit. Stolz heißt, ich brauche Gott nicht. Oder Bitterkeit aus Verletzungen in der Vergangenheit von Menschen, von Autoritätspersonen, meistens die Eltern oder die Eltern, die nicht da waren, wie Kinder aus dem Heim. Die haben alle eine Macke, haben alle einen Knacks, haben alle irgendeinen Schaden in seelischen. Und wenn das nicht in Ordnung kommt durch die Liebe des Vaters, das ist die einzigste Möglichkeit, die das heilen kann, kommt die Verstockung in ihrem Herzen, wo sie sagen, Gott ist blöd, die Welt ist blöd, die Menschen sind blöd. Ihr müsst mal so, ihr müsst Biografien von Diktatoren lesen, Stalin, Hitler, alles Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind, immer versucht haben, Vater zu gefallen, Napoleon selber. Es ist super interessant, dass Männer, die Diktatoren werden, dass die immer ein kaputtes oder ein falsches Vaterbild hatten. Der Teufel benutzt so Leute, weil er weiß, dass da am besten geht, weil sie erbarmungslos sind. Der Kleine aus Korea, der hatte zwar einen Vater, aber einen schlechten. Das Dumme ist, sein Opa war Diktator, sein Vater ist Diktator und er ist auch Diktator. Weil immer er beweisen will, ich bin noch besser als mein Vater und noch besser bedeutet, ich bin noch schlimmer und noch grausamer. Verstanden soweit? Ist interessant, super interessant. Also die Verstockung des Herzens, da kommen wir auch gleich noch im anderen Vers dazu. Nächster Vers. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Auch das ist dann immer interessant, dass so Leute immer abrutschen in die Ausschweifung, meistens sexueller Art, um alle möglichen unreinen Dinge zu treiben und Habgier haben. Sie haben Habgier, sie wollen noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Meistens greifen Diktatoren dann andere Länder an, weil sie sagen, mein Land reicht mir nicht, ich brauche noch eins. Napoleon, bis Russland marschiert. Kleiner Adolf, bis Russland marschiert. So können wir endlos weitermachen. Der Kleine aus Korea kann nicht, weil er weiß, dann gibt es einen kleinen Pilz, eine Pilzsuppe. Also lässt das lieber. Aber wenn die Möglichkeit da ist, sobald die Möglichkeit da ist, haben sie Habgier und erobern und erobern. Und wenn die Diktatoren außen nicht töten können, machen sie es innen. Wie der Kleine aus Korea. Hat seinen Onkel umgebracht, alle Onkels, seine ganzen Frauen, die er hatte, hat er umbringen lassen, weil er keinem traut. Stalin hat dasselbe gemacht. Ist interessant, ne? Weil sie niemand vertrauen können. Weil sie sich selber nicht trauen, Gott nicht trauen, dem Teufel nicht trauen, trauen sie auch keinem Menschen. Das ist interessant. Dann tauschen sie die aus. Heftig. 20. Bin ich froh, dass in der Bibel auch gute Sachen stehen, oder? Ihr aber, sag mal ich aber, habe Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Wir kennen Jesus. Wir sind unterwiesen, oder? Du kennst Jesus. Du kennst ihn besser als irgendein Theologe. Du kennst ihn besser als irgendein Pfarrer oder Papst. Du kennst ihn wirklich. Und was noch viel wichtiger ist, als dass du ihn kennst, ist, dass er dich kennt. Wenn er sich nicht zu dir stellt, kannst du 100 Jahre erzählen, ich kenne ihn. Aber wenn er sagt, ich kenne dich nicht, wird Jesus das sagen, dass viele kommen und sagen, hey, habe ich nicht in deinem Namen? Er wird sagen, ich habe dich nie gekannt. Was für eine Aussage. Leute, das ist das Heftigste, was dir passieren kann oder einem Menschen passieren kann. Uns passiert es ja nicht, wir kennen ihn. Wir haben ihn so nicht kennengelernt, in Ausschweifung, in Entfremdung, in Verstockung des Herzens und so weiter. So war Jesus nicht. Vers 22. Und die Bibel kommt immer zum selben Punkt, der Thomas macht's für dich. Nee, warte mal, halt, da habe ich falsch gesagt. Die Bärbel macht's. Du warst es, oder? Und du auch nicht. Wow, jetzt wird's aber, wer bleibt, der Nico da hinten. Nico, machst du's für alle? Jetzt wird's schwierig. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinen früheren Wandel. Ach so, müssen wir ja wieder selber machen. Eieieiei, die Bibel immer, gell? Immer auf uns selber. Immer müssen wir selber aktiv werden. Legt von euch ab. Also, das ist, was wir tun. Nee, da kommt morgen früh ein Engel, der klingelt um 7, schüttelt mich durch und dann ist alles gut. Ach, das wäre super. Hä? Das wäre super. Das Dumme ist nur, dass der dienstags nicht mehr klingelt. Dann hast du ein Problem. Dann fragst du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, fängst du an zu beten, dass der Engel wiederkommt. Seht ihr, wie blöd es ist? Wenn du selber kannst, ist alles nur, wie weit entfernt? Eine Entscheidung und ein Gebet. Hat's Gott einfach gemacht oder kompliziert? Religion sagt dir, wenn der Engel kommen würde, dann, Thomas, oh, Bugedibu, der Engel, lass uns auf den Berg ziehen mit Flaggen und Tamburinen und Trommeln und mit Öl und Wein und lasst uns die Engel runterbeten. Das sagt dir Religion. Natürlich nicht so wie ich jetzt, das kommt viel intelligenter daher. Einer hat ihn gesehen und einer hat mit ihm gesprochen und jetzt müssen wir dahin. Aber was steht hier? Leg du ab, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Du musst bekennen, sagen, den alten Thomas gibt es nicht mehr. Mein Spitzname war Oskar in der Szene. Oskar gibt es nicht mehr. Oskar ist in meiner Taufe begraben im Wasserbad. Wupp, als ich aus dem Wasser kam, war Oskar Geschichte. Der alte Thomas war Geschichte. Wenn du getauft bist, Halleluja, wenn nicht, lass dich taufen. Und zwar aus Glauben, nicht weil es die Oma sagt. Mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Sehen wir das überall, wie sich Menschen in dieser Welt durch betrügerische Begierden zugrunde richten. Die ganze Welt ist voll davon. Jedes Jahr am Ende des Jahres immer so schön, wer alles gestorben ist. Da siehst du Leute, denkst, hä, da war ich gerade mal 52, da war ich gerade mal 36, wupp weg, wupp weg, wupp weg, wupp weg. Die waren doch erst noch vor kurzem die Stars, haben einen Sternen, Walk of Fame bekommen. Wupp weg, wupp weg, wupp weg, wupp weg, warum auch immer. Ich möchte kein Star sein. Sterne verglühen, die werden zu Sternenschnuppen. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Amen. Mein Name steht im Buch des Lebens, geschrieben mit dem Blut des Lammes, mit einer Tinte, die niemand löschen kann. Amen. Ich gehöre ihm. Er hat den Preis bezahlt. Es ist vollbracht. Ich bin geliebt. 24/7. Wenn ich es nicht spüre, ist es nur eine Entscheidung entfernt. Mir selber zu sagen, hey Seele, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Glaubt ihr, dass meine Seele das manchmal braucht? Du willst gar nicht wissen, wie oft. Manchmal, ja. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich gehöre Jesus. Leute, früher habe ich gedacht, Mann, durch was ich alles durch bin und was ich alles so, heute sage ich danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, weil ich so viel weiß. Ich weiß so unendlich viele Dinge, die mich manchmal selber zum Erstaunen bringen, nicht weil ich besser bin und nicht weil ich dir jetzt sagen will, ich bin so schlau, sondern weil es Gottes Gnade als Abschnitt in mein Leben gebracht hat und aus diesen Dingen zehre ich. Ich bin heute ein Baumeister, der nicht nur weiß, wie man eine Mauer baut, ich weiß, wie man einen Bogen baut, ich weiß, was tragfähig ist, ich weiß, was nicht tragfähig ist und vor allem weiß ich, wie wichtig der Untergrund ist und das Fundament. Egal wie hoch du bauen willst, zeig mir dein Fundament. Und ich sage dir, das bleibt stehen oder es wird einstürzen. Die Leute wollen alle heute, wir sind heute in einer Welt, wo keiner mehr Fundament bauen will. Auch in der Welt, Leute. Keiner will mehr einen Beruf lernen, keiner will mehr ein Studium fertig machen. Die allerwenigsten. Dann macht sie noch ein Studium und noch ein Studium. Die fangen alles an, aber sie beenden nichts. Leute, in den Gemeinden ist es genauso. Sie fangen immer an, aber sie beenden nichts. Ich sehe nur wenige, die beenden. Leute, es ist wichtig, dass das, was Gott angefangen hat, in deinem Leben, dass es auch beenden darf. Und wir gehen immer von Abschnitt zu Abschnitt. Versteht ihr, was Gott tut in eurem Leben? Von Abschnitt zu Abschnitt. Auch hier in den letzten Jahren. Wir hatten so viel Lehre über Gnade. Wir haben monatelang, ich glaube fast 2 Jahre, haben wir Gnadenlehre hier gehabt. Bis wir durch waren, was Gnade ist. Und da kam vieles mehr. Wir haben die Vaterliebe hier durchgenommen über die Jahre. So vieles hat uns der Herr gezeigt, Stück für Stück, wo ich heute in einem Frieden bin, wo ich weiß, nee, wird mich nicht treffen, trifft mich nicht, interessiert mich nicht, trifft mich nicht. Heißt nicht, dass ich keine Angriffe habe, die sind täglich. Aber die Entscheidung ist, was mache ich mit den Angriffen, was mache ich nicht mit den Angriffen. Legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel und den trügerischen Begierden. Vers 23, jetzt sagt uns die Bibel wie. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Erneuere dich in deinem Geist und Sinn. Erneuere dich in deinem Geist und Sinn. Thomas, wie macht man das? Durch das Wort Gottes? Durch tägliches Lesen des Wortes Gottes. Nochmal. Wer beherrscht die Nachrichten? Das Fernsehen, Radio, die Heiden, die Gottlosen. Alle Nachrichten, die da kommen, sind heidnische, gottlose Nachrichten. Da kam neulich wieder eine Nachricht im Radio, irgendwo Unfall, so und so viel Tode. Irgendwo in Indien oder irgendwo. Leute, mal ganz ehrlich, was interessiert mich das? Es interessiert mich ein Scheiß. Es interessiert mich überhaupt nicht, wenn da ein Bus irgendwo den Hang runterstürzt und es sind alle 45 Businsassen tot. Es interessiert mich nicht. Interessiert's dich? Das heißt nicht, dass ich lieblos bin oder empathielos. Das bedeutet das nicht. Aber es ändert in meinem Leben nichts, wenn ich alle Busunglücke dieser Welt täglich bekommen würde und die anderen noch alle dazu, hätte ich nichts mehr anderes zu tun. Dann könnte ich mir gleich einen Strick kaufen und mich erschießen. Warum kriegen wir solche Nachrichten? Damit es dir nicht gut geht. Damit du denkst, oh, die armen Menschen. Oh, die armen Menschen. Wo war denn der Heiland da? Warum lässt denn Gott das zu? Warum hat er die nicht gewarnt? All diese Fragen sind sinnlos. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass der Gott anruft in der Not, der wird gerettet. Punkt. So ist es. Aber der Teufel bombardiert uns mit Nachrichten, die deinen Geist und deinen Sinn beschäftigen sollen. Und wenn du merkst, dass Nachrichten, wie kann ich euch das erklären? Meine Angriffe, heute jetzt und hier, sind anders wie deine. Die passieren auf einem ganz hohen Niveau. Ich werde nicht mehr mit Pillepalle, was ich bekomme oder nicht bekomme, angegriffen. Ich habe andere Dämonen, die mich angreifen. Die sind auf einem höheren Level. Die greifen mich auf einem ganz raffinierten Level an. Ich weiß nicht, ob ich euch das irgendwie klar machen kann. Ein General in der Armee wird durch andere Sachen drangsaliert wie ein kleiner Soldat im Schützengraben. Der kleine Soldat im Schützengraben, der denkt die ganze Zeit, was kriege ich denn heute noch zu essen? Das interessiert den General nicht, weil der speist von der Tafel. Aber ein General hat ganz andere Sorgen wie ein kleiner Soldat. Versteht ihr, was ich meine? Und der Teufel greift mich heute anders an wie früher. Ich merke, es ist viel perfider geworden, viel hinterlistiger, viel raffinierter, wo ich manchmal merke, wenn ich Dinge denke und ausspreche, boah, gar nicht gut. Und der Heilige Geist macht rote Lampe, bird, 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 bird. Und ich merke, oh, falsche Gedanke, sofort unter meine Füße in Jesu Namen. Amen. Leute, da kommen wir noch dazu in dieser Predigt. Wir sollen uns erneuern durch die Erneuerung unseres Sinnes. Ich gebe dir jetzt mal einen Schlüssel. Auf dein Denken folgt dein Fühlen. Schreib dir diesen Satz auf, wenn du mitschreibst. Auf dein Denken folgt dein Fühlen. Das ist super. Das ist eine gute Sache. Wenn du Gutes denkst, folgen deine Emotionen ins Gute. Das ist der Geistmensch. Das ist der Wiedergeborene. Du stehst morgens auf, hast vielleicht ganz andere Gefühle. Gefühle sind nicht die Wahrheit. Nochmal, Gefühle sind nicht die Wahrheit. Gefühle sind nicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes, Jesus, ist die Wahrheit. Denke ich an Jesus, fühle ich mich mit der Wahrheit. Lese ich die Bibel, fühle ich mich mit der Wahrheit. Angst geht, vorhin habt ihr zum Nachbarn gesagt, Angst gehört mir nicht mehr. Der Teufel arbeitet nur mit Angst, das ist sein Hauptding. Er ist ein Verführer, ein Deceiver und er kommt nur mit Lüge und sagt dir, dein Leben ist zu Ende, oh, bald gibt's nichts mehr zu essen, bald ist dies, bombardiert dich mit Gedanken. Die Frage ist jetzt, lässt du es zu oder nicht? Nochmal, auf dein Denken folgt dein Fühlen. Wer entscheidet es? Du selber. Wie es dir geht, ob es dir gut oder schlecht geht, ist aus deinem Denken heraus. Ja oder nein? Früher in den 80ern haben sie alle Angst gehabt vom Atomkrieg. Dann gab es noch den Film The Day After Tomorrow oder wie der hieß. Und dann haben sie alle, sind sie raus, waren kreidebleich nach dem Film. Haben alle Angst gehabt. Als die Angst vorbei war vom Atomkrieg, kam das Waldsterben. Haben sie alle gedacht, bald habe ich keine Luft mehr zum Atmen. Als die Bäume wieder gesund wurden, dann kam das Ozonloch. Und so ging das ständig weiter. Ihr könnt euch erinnern, die Älteren. Der Teufel hat immer ein neues Programm für dich. Immer und immer wieder hat er ein Programm der Angst. Wenn du das zulässt, wenn du Angst denkst, du musst ja erstmal drüber nachdenken. Wisst ihr, die Bibel sagt, wer geistlich arm ist, dem geht's gut. Wenn du in die Klapse gehst und sagst dem, du, das gibt Balatonkrieg, macht der. Der ist glücklich. Der checkt gar nicht, was Atomkrieg ist, der kann das nicht denken. Deswegen dockt die Angst nicht an. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, aber versteht mich richtig. Erst wenn du denkst, oh Gott, ja, was ist, wenn Atomkrieg kommt? Nach deinem Denken folgt dein? Deine Emotionen folgen deinem Denken. Verstanden? Leute, immens wichtig. Wenn du negative Gefühle spürst, frag dich, wo kommen die her? Du wirst dich ertappen, oh, ich habe das gedacht. Natürlich, nach deinem Denken kommt auch dein Reden. Mit was dein Herz voll ist, da sprichst du. Wenn du Angst hast, arbeitslos zu werden, wenn diese Angst in deine Gedanken kommt und du lässt es zu, wirst du mit irgendjemand drüber reden. Oh, du, ich habe so Angst, ich verliere meinen Job. Jetzt habe ich schon gehört, die haben schon wieder Leute entlassen. Oh. Und was bekommst du nach deinem Denken und Sprechen? Gefühle. Du kannst jetzt mal rückwärts denken. Wenn du schlechte Gefühle hast und du immer Angst hast oder was auch immer, Panikattacken, wo kommen die her? Wann fing das an? Du kamst nicht mit Panikattacken auf die Welt. Du bist nicht raus, hast gesagt, oh Gott, Licht, oh Gott, die Mutter, der Vater wahrscheinlich, ja, Hilfe, wer hat mich rausgelassen? Wow. So bist du nicht auf die Welt gekommen. Richtig? Irgendwann fing das an. Jede Phobie, egal ob das vor Spinnen ist oder über eine Brücke laufen oder einen anderen Quatsch, der fing mit einem Gedanken an. Was ist, wenn die Spinne mich beißt? Was ist, wenn die Brücke einstürzt? Manche Leute laufen dann über die Brücke und sagen, spürst du es auch, wie die schwankt? Und du sagst, der schwankt gar nichts. Doch, ich spüre es ganz genau. Weil ihre Emotionen folgen ihrem Denken. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Wisst ihr, warum Leute von armen Kindern meistens arm bleiben? Weil sie Armut denken. Sie sind aufgewachsen in Armut, sie haben Armut gelesen, gegessen, gesehen, sie haben Armut um sich rum und sie kommen nie da raus. Ich liebe Biografien. Christina Aguilera und der andere vom Disney Club, wie hieß der, der männliche da? Der Justin Timberlake. Müsst ihr mal gucken, beide haben als kleine Kinder gesagt, ich werde mal berühmt. Kommen aus stinknormalen Familien. Ich werde mal berühmt. Natürlich gehört auch ein bisschen Talent dazu. Aber es gibt auch andere, die eine Firma gegründet haben, die aus kaputten Familien kommen. Die sind nicht plötzlich erfolgreich, sondern die haben ihr Reden geändert und haben gesagt, ich will nicht so enden wie meine Eltern. Ich mache was aus meinem Leben. Und dann haben sie irgendeine Idee gehabt oder sind irgendwo reingerutscht, aber sie machen was. Seht ihr? Das Denken ist entscheidend, egal wo du herkommst. Es gibt auch reiche Kinder aus superreichen Familien, die nichts zustande bekommen. Die kriegen nichts auf die Reihe, weil die auch denken. Mami und Papi macht's. Ich lebe vom Geld von meinen Eltern. Ich habe nur Party im Kopf. Deswegen sagt uns der Herr, erneuer dich in deinem Geist und in deinem Sinn. Ein weltlicher Mensch, der das nicht verstanden hat, dem Fühlen folgt das Denken. Das ist genau das Gegenteil. Sie fühlen immer, mir geht's heute nicht gut, und dann denken sie, mir geht's nicht gut. Dann sprechen sie, mir geht's nicht gut, und was ist dann? Dann geht's ihnen natürlich nicht gut. Dann sind sie irgendwann auf der Couch, sie sind beim Klempner, beim Seelenklempner und so weiter, und du wirst immer einen finden, der dir hilft, solange du bezahlst. Kein Psychiater möchte, dass du normal wirst. Kein Arzt will, dass du gesund wirst. Keine pharmazeutische Firma will, dass das Medikament hilft. Weil da verlieren die Kunden. Die leben von Kunden, nicht von Gesunden. Verstanden? Das ist ein Teufelskreislauf. Ihrem Fühlen folgt das Denken. Es gibt Leute, die machen immer nur, was sie fühlen. Ich fühle das nicht. Oh, ich spüre das nicht. Mein Bauchgefühl. Wisst ihr, dass viele Menschen sagen, mein Bauchgefühl? Wisst ihr, was in der Bibel steht? Du sollst nicht auf dein Bauchgefühl hören. Bauchgefühl ist nicht vom Heiligen Geist. Bauchgefühl ist das Zentrum deines Fleisches. Ist aber still geworden heute Morgen. Es gibt Leute in der Bibel, die haben auf ihr Bauchgefühl gehört. Prophet Agabus, komm zu Paulus, so wirst du gebunden, geh ja nicht nach Rom. Sein Bauchgefühl sagt ihm, geh ja nicht nach Rom, sagt ihm Paulus, er wird gebunden. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, Paulus wird gebunden, nach Rom geführt. Was war seine Auslegung aus seinem Bauchgefühl? Geh ja nicht nach Rom, was sagt Paulus? Der Herr hat mir gezeigt, dass ich hin muss und vor dem Kaiser Zeugnis geben. Seht ihr? Einmal Heiliger Geist, einmal Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl kann alles kaputt machen, was der Heilige Geist sagt oder tun will oder machen will, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst. Zum Glück war Paulus ein Mann Gottes. Der brauchte keinen Prophet, um ihn zu bestätigen. Er war so mit dem Heiligen Geist verbunden, der brauchte keine Bestätigung. Und trotzdem sagt die Bibel, Gott tut alles aus der Bestätigung von 2 oder 3 Münder oder Propheten. Deswegen mussten die sagen, was kommt. Ist das gut? Gut ist, wenn du spürst, was dran ist. Wenn du wirklich vom Heiligen Geist spürst, was dran ist. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Das ist der Maßstab des Reiches Gottes. Paulus hatte Friede, nach Rom zu gehen. Er hatte Freude und er spürte die Gerechtigkeit darin. Ist er hin? Er ist hin. Halleluja. Nochmal. Für uns Christen, dem Denken folgt das Fühlen. Bei Leuten in der Welt, dem Fühlen folgt das Denken. Das ist ein Fleischmensch. Fühle, fühle, fühle. Ich will das nicht. Ich will Gott nachfolgen. Das kann ich nur, wenn ich anders drauf bin. Durch ein erneuertes Denken. Ein erneuertes Denken. Was bedeutet erneuertes Denken? Ich tausche mein weltliches Denken, weil ich mich ja irgendwann bekehrt habe, geprägt bin, erzogen bin und so weiter, tausche ich Stück für Stück aus mit dem Wort Gottes. Schaut in das Leben von Christen, die das tun. Die werden immer freier, immer erfolgreicher, immer stabiler, immer gesünder. Christen, die das nicht tun, bleiben immer auf diesem Level. Es ist wie so ein Ton, wo so ein monotoner Ton ist. So, da ist nichts, kein Ausschlag. Sie kommen nicht vorwärts, es verändert sich nichts. Sie sind immer nur am Jammern und sie vertrauen mehr den Ärzten, den Medikamenten, ihrem Kontostand und was es alles gibt oder irgendwelchen Therapien oder Seminaren. Sie suchen immer einen neuen christlichen Guru, der sie bedient. Oh Bruder, kannst du mal für mich beten? Kannst du mal die Hand auflegen? Leute, was ich früher für Leute getroffen habe, unfassbar. Die haben dir einen Zettel, wer alles schon für sie gebetet hat. Renn weg, sei du nicht Nummer 362. Das bringt nichts. Bei Nummer 2 war schon Schluss. Weil wenn du 2-mal für dieselbe Sache betest, ist es Unglaube. Amen. Denk mal drüber nach. Ich meine es nicht böse. Und ich rede nicht von Fürbitte. Das ist etwas anderes, wo wir für anderen in die Fürbitte gehen. Aber wenn du 2-mal für dieselbe Sache beten lässt, hast du Unglauben. Allergrößter Wahrscheinlichkeit. Es gibt Dinge, die muss man durchbeten. Da ist es etwas anderes. Da bist du vom Heiligen Geist motiviert, dran zu bleiben. Das ist gut. Aber wenn wir 2-mal und noch öfters für dieselbe Sache beten und meinen, oh, wenn der noch für mich betet oder der noch oder die oder wir schicken WhatsApp an 100 Leute, weil wir denken, wenn 100 Leute beten, dann muss der Heiland vom Thron aufstehen. Leute, so funktioniert die Welt nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Vater jedes, hör mir gut zu, jedes deiner Gebete hört. Wenn es noch nicht eingetreten ist, dann wart. Hab Geduld, Geduld aber habt ihr nötig. Dann warte, dann geh in die Danksagung. Bitte und dann geh in die Danksagung. Und sag, danke Herr, dass es geschehen ist. Danke, es wird sich manifestieren. Ich habe es empfangen, danke, Halleluja. Amen. Wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort, obwohl sie von keinem Mann wusste. Aber sie sagte, mir geschehe nach deinem Wort. Und sie war an dem Moment, wo sie das glaubte, wurde sie schwanger. Sie hatte mit niemand 6 Leute. Kann man nicht sagen, ja, die ist schwanger, weil die 6 hatte. Hatte sie nicht. Sie wurde in dem Moment vom Heiligen Geist schwanger, wo sie sagte, mir geschehe, wie du gesagt hast. Weil sie glaubte. Das ist der Punkt. Und so ist es, das ist ein Prinzip. Wenn Gott dir sagt, du kriegst einen neuen Job, dann sag danke, Jesus. Wenn du einen neuen Job brauchst, sag danke. Oder bete, sag, Herr, ich brauche einen neuen Job. Herr, mach einen neuen Job für mich. Und dann gehst du über ins Danken und sagst so lange Danke, bis der Job dich findet oder du den Job findest. Eins von beiden. Amen. Und das ist Glaube. Selbe mit Krankheit, mit Versorgung, mit allen möglichen Punkten. Geh über in die Danksagung, weil das freut das Vatersherz. Stell mal vor, der Vater ist absolut treu und meint es gut mit dir. Und dann betet der Thomas in Heidelberg, sagt, oh Papa, ich brauche das und das. Und dann sagt der Papa zu Jesus, Jesus, der Thomas hat mich gebeten, oh, ich freue mich so, ihn zu beschenken. Und eine halbe Stunde drauf rede ich mit meiner Frau und sage, oh Schatz, es geht meinem Leben nichts vorwärts, nichts passiert, ich habe gebetet, nichts passiert. Glaubt ihr immer noch, dass der Papa im Himmel schon sich freut und sagt, Jesus, jetzt zweifelt, oh, schade. Nee, der wird sagen, oh ne, Thomas, nein, ich bin doch treu, ich geb's dir doch. Es kommt, ich habe es gerade losgeschickt. Wenn wir bei Amazon was bestellen, haben wir das verstanden, dass das nicht in eine Minute später an der Türe klingelt. Wir wissen, es kommt ein, zwei Tage später. Manche haben Prime, die wissen, es kommt am nächsten Tag. Manchmal noch am selben Tag, wenn du früh genug bestellst. Aber Amazon ist nicht Gott und Gott ist nicht Amazon. Gott ist derjenige, der kommt spätestens rechtzeitig. Und das kostet unseren Glauben und unser Vertrauen. Aber stell dir mal vor, der Vater ist im Himmel. Du betest und du bittest und dann sagst du, danke Papa, dass ich es empfangen habe. Und das machst du jetzt die ganze Zeit. Abraham wurde es zur Gerechtigkeit gerechnet, dass er Glauben hatte. Wann kam Isaac? Ich glaube 14 Jahre später oder 20 Jahre, ich weiß nicht, man muss nochmal lesen. Aber es war eine ganze Weile, es waren Jahre, bis der verheißene Sohn kam. Er hielt dran fest, seine Frau zweifelte und sagte, nimm dir die Magd. Aber er glaubte. Er hätte auch noch weiter gewartet. Seht ihr, wie wichtig das ist? Nicht auf andere zu hören, sondern auf uns selber zu hören. Und auch dann zu sagen, Heiliger Geist, rede du zu mir, zeig mir, was dran ist, zeig mir, was wichtig ist. Leute, ich glaube, wir gehen in eine Zeit rein, wo nur noch die wirklich stehen bleiben, die den Heiligen Geist hören. Die anderen, die werden so durcheinander, die wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich möchte euch keine Angst machen, aber es ist der Lauf der Dinge. Und ich freue mich, weil ich weiß, die Wunder in meinem Leben werden zunehmen. Amen. Freust du dich auf Wunder? Freust du dich, dass wenn dein Schatten Kranke heilt, dass wenn du für Kranke betest, die werden gesund? Diese Zeit wird kommen, weil es keine Medizin mehr gibt, kein Geld mehr für Medizin, kein Zugang mehr für Medizin und Zugang nur noch für die, die das Zeichen annehmen. Leute, mit dem Chip bezahlen, das ist in Amerika schon Standard. Ich habe gesehen in New York im Aldi, kannst du nur noch mit deinem Chip bezahlen oder mit deiner Kreditkarte. Nicht mehr mit Bargeld. Die Abschaffung von Bargeld ist gerade voll im Gange. Das dauert keine ein paar Jahre mehr, ist das Bargeld weg. Das wird immer mehr. Schweden ist Vorreiter, Israel ist Vorreiter. Du kannst nichts mehr kaufen oder verkaufen. Wir kommen in diese Zeit rein. Die Bibel hat es doch gesagt. Dürfen wir doch nicht verwundert sein. Gott wird uns versorgen. Vorhin habt ihr gesungen, Gott ist mein Versorger. Das wird sich zeigen, ob du es glaubst, wenn du nichts mehr kaufen kannst. Oder du sagst, okay, ich habe so Angst, ich nehme das Zeichen des Tieres an. Letzte Woche habe ich euch vorgelesen, aus Offenbarung 14, wer das Zeichen des Tieres annimmt und ihn anbetet, ist verloren. Habt ihr verstanden, dass auch wiedergeborene Christen, die das Zeichen des Tieres annehmen, sofort ihre Errettung verlieren? Habt ihr das verstanden? Du kannst nicht Jesus dienen und das Zeichen des Tieres annehmen. Lies selber Offenbarung 14, ab Vers 11, glaube ich. Wer das Zeichen des Tieres annimmt, steht da. Da steht nicht der oder der nicht. Da steht, wer das Zeichen des Tieres annimmt, an seiner Stirne oder an seiner Hand, 666, nur noch der kann kaufen und verkaufen. Ich verhungere lieber und weiß, ich bin im Himmel, als dass ich weiter fresse den Mist des Teufels im wahrsten Sinne des Wortes und verliere meine Errettung. Die Entscheidung triffst du heute, jetzt und hier. Ein Soldat trainiert im Frieden für den Krieg. Wenn der Krieg losgeht, ist Trainieren zu spät. Und das ist das, wo viele Christen schlafen und den Ernst der Lage nicht begreifen. Ihr seid aus einem anderen Holz, ihr seid ja immer da, ich sage, ihr seid Hardcore. Wenn die Liebe Gottes, die wir am Anfang uns angeschaut haben von der Predigt, wenn die dich durchdrungen hat, hast du keine Angst vor der Zukunft. Wie soll das sein? Wenn Jesus ganz nah an deinem Herzen ist, vor was hast du Angst? Wenn Gott für mich ist, habt ihr vorhin gesungen. Ich finde immer witzig, welche Lieder Bärbel raussucht. Wir besprechen uns überhaupt gar niemals nicht. Wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Ja, ist das nur eine Textzeile oder ist es deine Überzeugung, weil du deine Sinne und deinen Geist erneuert hast? Und sieh den neuen Menschen an. Haben wir, ja? Amen. Der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab, leg die Lüge ab. Wer muss die Lüge ablegen? Ich. Und vor allem mal, wo ich mich selber belüge. Wo ich ein Arschloch zu meiner Frau bin und sage, ich bin ein guter Mann. Bin ein toller Ehemann. Bin aber ein Arschloch zu meiner Frau. Ich nehme immer mich als Beispiel, sonst sind wieder welche beleidigt. Wo entscheidet sich's, ob ich ein Arschloch zu meiner Frau bin oder ein guter Mann? Wo entscheidet sich's? Bei Bärbel. Wenn Bärbel sagt, ich habe einen guten Mann, dann wird es so sein. Wenn sie sagt, ich habe ein Arschloch, aber ich liebe ihn. Hallo? Guten Morgen? Seid ihr da? Wahrheit macht frei. Wenn du deinen Ehepartner schlecht behandelst oder deine Kinder, erzähl mir nicht, dass du Jesus liebst. An den Früchten erkennt man's. An den Früchten erkennt man's. Und wenn du mit deinen, die du lieben sollst, nicht gut umgehst, erzähl mir nicht, dass du ein freundlicher Nachbar bist. Erzähl mir nicht, dass du ein toller Arbeitskollege bist. Das glaube ich nicht. Mit keiner Silbe. Die Baustelle ist bei mir, immer bei mir. Und der Teufel wird dir immer sagen, die Baustelle ist bei den anderen. Wenn meine Frau nicht so blöd wäre, wäre ich viel lockerer. Wenn meine Frau nicht so wäre, wie sie ist, oh, da wird es mir gut gehen. Leute, das ist Lüge Nummer eins. Wenn Gott nicht so wäre, wie er ist, sagt der Teufel. Die erste Sache bei den Gottlosen ist immer, wenn es Gott geben würde. Schon mal den Satz gehört. Warum sterben so viele Menschen? Warum verhungern die Kinder in Afrika? Wenn das Arbeitsamt, jeder Arbeitslose, hat mir bisher immer, bis auf wenige Ausnahmen gesagt, das Arbeitsamt, furchtbar. Was die mir für Jobs vorschlagen, Katastrophe. Die kümmern sich nicht um mich. Ist komisch, dass dir niemand den Hintern abwischen will. Dass die sagen, es ist deine braune Masse. Aber wir leben in einem Land, wo immer das Amt schuld ist. Schon mal erlebt. Manchmal ist es sogar so, aber das sind die Ausnahmen. Das Amt ist nicht dafür zuständig, dass du arbeitest. Du selber bist dafür zuständig, dass du arbeitest. Wenn du den Arsch nicht hochkriegst, können die dir den schönsten Job anbieten. Oh Mann. Oh Herr. Ich spüre, wie gut es Gott mit euch meint. Aber ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Darum legt die Lüge ab. Darum legt die Lüge ab. Und rede die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Weil wir untereinander Glieder sind. Wenn du hier nicht die Wahrheit reden kannst, erzähl mir nicht, dass du rausgehst und draußen wahrhaftig bist. Wenn du hier wahrhaftig bist, kannst du es draußen auch. Wenn du hier nicht wahrhaftig bist, wenn du deine Frau belügst, ich nehme jetzt die Frau und den Mann, weil wir sind die kleinste Einheit, die Gott gegeben hat, die kleinste Zelle, die eine Familie bildet. Wir schimpfen immer über Gesellschaft, die Gesellschaft ist übel. Nee, das fängt in einer Familie an. Wenn eine Familie nicht eins ist und mit der nächsten streitet oder in sich streitet, ist die Gesellschaft kaputt. Natürlich ist dann auch die Gesellschaft kaputt, wenn die kleinste Zelle. Wie entsteht Krebs? Krebs ist eine kleine Zelle, die anfängt, komische Sachen zu machen in deinem Körper. Und komisch, dass der Krebs immer versucht zu spreaden, zu wachsen, sich zu streuen. Ja oder nein? Wehre den Anfängen. Töte die erste Zelle, wenn du sie wahrnimmst. Lass dem Ganzen nicht Raum. Sag nicht, oh, das läuft gut, lass mal laufen. Nein, das wird nicht gut laufen. 26. Zürnt ihr, wirst du zornig. Wirst du zornig, zürnt ihr, so sündigt nicht. Toller Satz. Oh, früher war ich arg jähzornig. Ich war ein sehr jähzorniger Mensch. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, wo dich nur Jähzorn geschützt hat. Jähzorn war für mich wirklich ein Hindernis in meinem Leben. Und dann hat Gott gesagt, so, jetzt schicken wir dich zum Militär. 3 Propheten haben gesagt, das ist vom Herrn. 20 haben gesagt, geh ja nicht zum Militär. Boah, hatte ich's leicht bei der Bundeswehr. Es war super mit Jähzorn. Da kommt da so ein kleiner Kasper her und sagt dir, was du machen sollst. Wo ich noch bei den Rockern war, den hätte ich mit einer Hand verhauen. Und die Lust war immer noch da. Und du weißt jetzt, musst jetzt machen, was der sagt. Wenn Gottes Gnade nicht jeden Tag mit mir gewesen wäre, ich wäre da sang- und klanglos untergegangen. Und heute muss ich sagen, rückblickend, das hat mir meinen Arsch gerettet. Weil du kannst nur guter Befehlshaber werden, wenn du zuvor ein guter Befehlsempfänger warst. Mach dir mal da Gedanken drüber. Hat Jesus Befehl empfangen? Jesus war 30 Jahre seinen natürlichen Eltern untertan. Einem Josef, von dem lesen wir nicht mehr viel in der Bibel. Maria noch ab und zu, von Josef lesen wir gar nichts mehr. Das war nicht so ein toller Bruder, so ein toller Vater. Der war schwierig. Und trotzdem schnitzelt er jeden Tag an irgendeinem Holz mit ihm rum. 30 Jahre, Gott, der die Bäume erschaffen hat, schnitzelt irgendwelche Stühle, Tische, Balken, sonst was. Müsst ihr euch mal vorstellen. 30 Jahre lang schwitzt Jesus und die Dämonen stehen nebendran und machen. Glaubt ihr, der war dämonenfrei? Er schon, aber die waren um ihn rum. Aber das war Jesus egal. Er lernte Gehorsam, lesen wir in der Bibel. Lest mal einen Philipperbrief. Er musste Gehorsam lernen, sagt die Bibel da. Er musste Gehorsam lernen. Und nur 3 Jahre diente er. 3 Jahre. 30 Jahre Vorbereitung für 3 Jahre dienen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dir auch? Aber hat's geklappt? Zürnt ihr, wenn du zornig wirst? Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Was ist denn, wenn die Sonne untergeht? Was ist denn dann da? Was ist Finsternis? Wie definiert man Finsternis? Kennt ihr die Definition? Die Abwesenheit von Licht. Finsternis gibt es eigentlich nicht. Es ist nichts. Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Licht existiert in Form der Sonne oder in Form von Gott. Licht hat Wellen. Licht kann man messen. Finsternis ist nichts, kann man nicht messen. Finster als finster. Ist egal, ob du in Finsterwalde wohnst oder sonst wo. Es macht keinen Unterschied, ist nicht messbar. Finster ist finster. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Licht ist messbar. Und hier heißt es, wenn du zornig wirst, egal wegen was, da steht nicht, oh, weil der Thomas so blöd ist, darfst du dich heute aufregen. Hier steht, wenn du zornig wirst, dann schau zu, dass du nicht sündigst. Denn aus dem Zorn eines Menschen kommt nicht, was Gott wohlgefällig ist. Die meisten Kriege dieser Welt sind aus Zorn entstanden. Die meisten Streitereien aus Zorn. Die meisten Scheidungen aus Zorn. Der macht nicht, was ich will. Sie macht nicht, was ich will. Und so weiter und so fort. Die meisten Leute, die einen Betrieb kündigen, aus Zorn. Ich habe keine Gehaltserhöhung gekriegt. Ich muss immer den Mist machen. Zorn, Sonne, Untergang. Seht ihr, wie nah das beieinander liegt? Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Mit anderen Worten, wenn du zornig wirst, pass auf, dass du nicht die Finsternis einlädst. 27. Und das ist ja fast unmöglich, ne? Zornig zu werden, ohne zu sündigen. Ist ja fast unmöglich oder eigentlich unmöglich. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Seht ihr, wie das funktioniert? Zorn, Sonnenuntergang, Finsternis, der Teufel steht da. Es ist eine Spirale. Es ist ein Umfallen von Dominosteinen. Den einen stößt du an und die anderen fallen auch. Es kommt in dein Leben. Der Teufel liebt es, bei Menschen zu sein, die zornig sind. Die ausrasten, die ausflippen. Wisst ihr, wie viele Leute im Gefängnis auf der ganzen Welt sitzen, die durch einen Ausraster einen umgebracht haben? Oder irgendeinen Mist gemacht haben und sagen, boah, ich kann es heute gar nicht mehr nachvollziehen. Was ist denn da nur in mich gefahren, sagen viele. Wir wissen, was es war, oder? Da steht's, da steht er. Der Teufel, der Widersacher, der Böse. Leute, wenn wir zornig werden oder im Zorn leben, ist die Gefahr, dass der Teufel uns steuert, dass der Teufel deine Fernsteuerung in der Hand hat und nicht mehr der Heilige Geist, ist ganz, ganz groß. Wer trifft die Entscheidung? Du. Schau in dein eigenes Leben, ist die Hausaufgabe für diese Woche. Schau, schreib dir auf, wenn es dir hilft, wo bin ich zornig geworden, wo bin ich explodiert, was hat mich aus der Haut fahren lassen, was bringt mich zur Weißglut, was ist da, wo ich ausraste? Und sei ganz ehrlich. Und du darfst mit Gott ganz ehrlich sein. Zu Gott zu sagen, Vater, ich flippe hier aus, ist ihm lieber, also sonntags hier zu sein und Halleluja singen und dann innerlich denkst du, oh. Sei ehrlich, sei ganz, ganz ehrlich.
Wer macht es wieder?
Das macht der Engel, der morgen früh um 9 klingelt. Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Haben wir uns das letzte Woche angeschaut, dass du kein Dieb sein sollst? Dass der nicht in den Himmel kommt, ein Dieb, stehle nicht mehr. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass ihr Gegenstände im Kopf habt, sondern bestehle andere Menschen nicht. Sag die Wahrheit. Halt eine Information nicht vor. Oder wo du zu deinem Vorteil irgendwas, ne? Bestiehl niemand, stehle nicht mehr. Wer gestohlen hat, gib zurück. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Haben wir auch letzte Woche angeschaut. Könnt ihr euch erinnern? War einer der Punkte von der Präsentation. Wisst ihr, und dass Arbeitslosenhilfe da ist, das ist okay. Aber es ist nicht mehr okay, wenn Menschen denken, es braucht 9 bis 10 Arbeitende, die einzahlen, um einen Arbeitslosen zu bezahlen. Ich war auch in meinem Leben schon ein paar Mal arbeitslos. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Verdammung. Aber es liegt an dir, wie schnell du wieder in Arbeit kommst. Arbeit gibt's genug. Arbeit gibt's genug. Du kannst heute Abend einen Job haben, wenn du willst. Und wenn du Tellerwäscher bist im Hotel. Ja, sowas mache ich nicht, ist unter meinem Niveau. Ja, dann wirst du das auch nicht haben. Aber Arbeit gibt's genug. Hier ist überall Arbeit. Die Entscheidung ist, wer trifft es? Du. Und wenn du als Tellerwäscher anfängst, heißt es nicht, dass du bis zur Rente Tellerwäscher bleiben musst. Viele Hotelmanager haben mal angefangen als Tellerwäscher. Musst du mal so gucken. War erst neulich, da gibt's doch die Sendung mit dem Arbeitgeber, der sich da verkleidet und so. Da war auch einer dabei. Der hat ganz klein in der Firma angefangen vor 20 Jahren oder wie lange das her war. Und jetzt ist er der Manager. Ja, sowas gibt es immer noch. Nicht nur in Amerika, es gibt's auch in Deutschland. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Und nicht dem Bedürftigen, der durch Faulenzerei bedürftig ist, sondern der, der in eine Notlage geraten ist. Und dann ist es gut. Amen. Weil sonst förderst du nur die Faulheit. Und das ist nicht, was Gott will. Vers 29. Kommt uns bekannt vor. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was ist faules Geschwätz? Das haben wir heute, glaube ich, absolut geklärt, oder? Was faules Geschwätz ist. Wenn du dir überlegst, was ist faulig? Schau dir so eine Schale mit Äpfel an. Wenn ein Apfel anfängt zu faulen oder eine Banane oder Trauben, was passiert mit dem Rest, wenn du dich nicht kümmerst? Es wird übernommen. Ob das Schimmel ist, faulig, egal was. Deswegen kein faules Geschwätz aus unserem Mund. Wie redest du über andere? Nochmal, im kleinsten Kern. Ich weiß nicht, warum ich da heute Morgen nicht wegkomme. Wie redest du über deinen Mann oder deine Frau? Wenn du nicht verheiratet bist, über deine Eltern, über deine Kinder oder deine Geschwister oder wer sonst in deiner Nähe ist. Wie redest du über diese Menschen? Sind das alles Idioten? Sind das alles A-Löcher? Sind das alles Deppen? Dann wundere dich nicht, dass das alles auf dich zurückkommt und die Leute sagen, du bist ein A, Punkt, 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 du bist ein Depp, du bist die, versteht ihr? Saat und Ende. Und dir selber geht es nicht gut. Du fühlst dich nicht gut, wenn du negativ über andere redest. Komm, stimmt's? Weil der Heilige Geist sich niemals dazu stellt und sagt, ja, Thomas, mach deine Frau fertig. Oh, komm, gib ihr nochmal einen. Versetz ihr mit deinen Worten den Todesstoß. Ist der Heilige Geist so? Nein, niemals. Er ist ein Gentleman. Der Heilige Geist hat mir in über 30 Jahren Christsein noch nie, hör mir gut zu, noch nie, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, noch nie was Negatives über einen anderen Christ gezeigt. Noch nie. Er hat zu mir gesagt, Thomas, bete für die, die Person. Und dann hatte ich so eine Ahnung, was es sein könnte, aber darum geht's nicht. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, hör auf den Teufel oder mach, was er dir sagt oder such, wo das Problem ist, sondern er geh in die Fürbitte für die Person. Punkt. Du musst nicht immer wissen, was da los ist. Bete für die Person. Punkt. Amen. Kein faules Geschwätz aus unserem Mund. Sondern rede, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die sie hören. Frag dich mal selber, wenn du redest, bringt es den Zuhörern Gnade oder Verdammnis? Oh, die Welt geht unter, die Überschwemmung, das ist Gottes Zorn und es wird noch schlimmer werden, ihr werdet sehen. Und du bist Kettenraucher, du wirst verrecken an Lungenkrebs, oh Halleluja, der Herr wird dich strafen. So Christen gibt's, die freuen sich auch noch da drin und meinen, das wäre vom Herrn. Das ist nicht das Evangelium zur Errettung. Ich habe mich nicht bekehrt, weil jemand zu mir gesagt hat, du kleiner Drecksack, sondern weil mir jemand gesagt hat, Gott liebt dich. Und ich habe gedacht, was, der liebt mich? Nee, doch, nee, ja, vielleicht. Bis ich dann gesagt habe, okay, Gott, wenn du mich wirklich liebst und mich willst, dann ja, komm in mein Leben. Bub, und er war da. Sind deine Worte Gnade und auferbauend? Vor allem zuerst zu dir selber. Wie redest du über dich? Oh, ich bin so ein Idiot, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu arm, ich bin zu reich, ich bin zu dies, ich bin zu das. Oh, wenn ich nur dies wäre, wenn ich nur das wäre. Auf was für komische Ideen die Leute alle kommen. Nimm dich doch mal an, wie du bist. Fang an, über dich gut zu reden. Und dann, wenn du das praktizierst, über dich gut zu reden. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wunderbar gemacht. Das dauert eine Weile, bis du da durch bist. Das ist wie so ein, wie eine Schlange, die sich häutet, wie ein Kokon, wie ein Korsett, was um dich rumgebaut ist von der Welt. Die sagt, du bist zu klein, du bist zu dumm, du bist zu dies, du bist zu das. Und dann, wenn du dann anfängst, dich zu befreien, das ist erstmal mega anstrengend, zu sagen, nein, ich bin geliebt, mir geht es wohl, Jesus ist für mich. Und dann macht es irgendwann, platzt der Kokon und du merkst, boah, jetzt bin ich durch. Boah, ich fühle mich so frei. Boah, ich spüre, dass ich geliebt bin. Ich spüre, dass es mir gut geht. Und dann kannst du zu anderen gehen und sagen, hey, weißt du eigentlich, dass du geliebt bist? Wie, ich bin doch nicht geliebt. Doch, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Das ist das echte Evangelium, oder? Wenn du es ausstrahlst, wenn du durch bist durch die Baustelle. Und gib nicht auf, hör nicht auf. Halleluja. Dass es Gnade bringen denen, die sie zuhören. Gnade bringt. Bringen unsere Worte Gnade. Wenn Gott mit dir redet, bringt es dir Gnade oder Verdammnis? Oder sagt Gott, Thomas, jetzt reicht's mal, aber endgültig, die Engel haben mal erzählt, was du heute wieder gesagt hast. Noch nie passiert. Er sagt immer, komm, nimm dich in den Arm, komm Thomas, komm auf meinen Schoß, komm meine Arme, komm, leg das ab, lass das alles los. Ist das gut? Vorhin haben wir gesungen, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Oh, das ist für die meisten Christen wunderschön zu sagen. Aber wenn der Herr sagt, ja, dann mach mein Wille, vergib dem Martin. Ich nehme den Martin jetzt als Beispiel. Vergib dem Martin, nein, Herr, nein. Herr, du hast das Recht auf meine Meinung. Das ist so schön, wenn man so, ne? Aber wenn dann die Verletzung, wenn man da was spürt, wenn da was ist und der Herr sagt, vergib. Da schwankt die Waage. Für was entscheide ich mich? Vergeben oder nicht vergeben? Loslassen oder nicht loslassen? Kennt ihr den Kampf? Schon mal erlebt? Täglich. Immer wieder aufs Neue. Sobald die eine Baustelle erledigt ist, tut sich die nächste auf, oder? Jetzt können wir wieder unseren Fokus auf die Baustellen setzen und sagen, jeden Tag Baustellen ist das Leben blöd. Oder wir sagen, Halleluja, danke Jesus, ich bin ein Baustellenbearbeiter. Ich habe die Baustelle losgelassen, die nächste kann kommen. Tschakka, hier bin ich. Nächste Baustelle, ach, du willst mich verletzen mit deinen Worten? Vergiss es, ich habe einen geistlichen Teflonanzug. Und der ist gefüllt mit der Liebe Gottes. Wieso hat Jesus nicht böse reagiert? Das war mal eine Frage, die ich mir gestellt habe. Beziehungsweise die der Heilige Geist mir gestellt hat, so als wäre es meine Frage. Und dann habe ich Gott gefragt, Jesus, warum ist er nie zornig geworden? Die einen haben gesagt, du befreist die Leute mit der Kraft des Teufels. Die nächsten haben gesagt, du bist nur der Sohn Josefs. Warum bist du nicht ausgerastet und hast Feuer vom Himmel? Petrus kam mal auf die Idee, Herr, soll mal beten, dass Feuer vom Himmel fällt. Barbecue-Time. Ich will das auch mal sehen, wie sie wegbrutzelt. Ihr wisst ja, dass die Sodom gefunden haben, ne? Die echte Stadt Sodom. Die graben da und finden Schwefelkugeln, die sind so groß ungefähr. Das ist der reinste Schwefel, den es gibt. Den gibt es auf der Erde nicht. In der Erde drin. Und eine verbrannte Schicht von mehreren Zentimetern im Boden, wo komplett alles verbrannt ist, was da war. Sogar der Sand ist verbrannt und geschmolzen zu Glas. Lies die Bibel. Bringt es Segen, was wir reden? Bringt es Segen? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Vers 30. Wir haben noch drei Verse. Schaffen wir die noch? Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Leute, es ist möglich, den Heiligen Geist zu betrüben, wenn du ihn nicht mehr spürst, wenn du keine Freude mehr spürst, wenn du keine Offenbarung mehr hast, wenn kein Elan und kein Antrieb und keine Momente, wo du ihn wahrnimmst und ihn spürst und wo du berührt bist. Wenn das nicht mehr da ist, frag dich, was los ist. Frag, Heiliger Geist, habe ich dich betrübt? Habe ich irgendwas gesagt? Habe ich irgendwas gemacht? Habe ich mich für irgendwas entschieden, was dir wehgetan hat? Er wird es dir sofort zeigen. Es kann Entscheidung sein, es kann irgendwas sein, wo du Menschen nicht vergibst, wo du was gestohlen hast, wo du gelogen hast, wo du dich für den Herrn geschämt hast, irgendwelche Dinge. Und dann kommt er nicht mit Verdammnis, sondern er sagt, hey, dürfen wir das zusammen klären miteinander? Und dann wird es wieder gut. Aber wenn es nicht da ist, betrüb nicht den Heiligen Geist. Betrüb ihn nicht, mach es nicht absichtlich. Leute, ich sage euch heute ein Geheimnis. Das hat mir der Heilige Geist vorhin gezeigt während dem Lobpreis. Während dem Lobpreis. Es ist eine neue Offenbarung, jetzt und hier, für dich und live und heute, jetzt, was Bärbel gebetet hat. Danke für frisches Brot. Ich habe während dem Lobpreis gesehen, wie der Heilige Geist mir zeigt, dass jedes unserer Worte ist ein Schwert, ein Messer. Jedes. Hör mir gut zu. Jedes deiner Worte ist wie ein Messer. Du kannst zu Leuten gehen und sagen, boah, du bist gebunden durch die Sünde, Jesus will dich befreien, gib mir deine Fesseln. Und mit deinen Worten schneidest du ihre Fesseln durch. Oder du rammst mit deinen Worten ihnen Messer in den Leib, Schwerter in den Rücken. Leute, das ist heftig, wenn ich so Sachen sehe, ich will die noch gar nicht predigen, weil es mich entsetzt. Denk mal drüber nach. Jedes deiner Worte ist wie ein Messer. Befreist du mit dem Messer Menschen oder tötest du mit dem Messer Menschen? Leute, das ist eine ernste Frage heute Morgen. Ich habe nur die paar Bibelstellen gehabt, dachte, oh, eine Dreiviertelstunde voll wird, wird gut. Jetzt sind wir schon wieder über der Zeit, sorry. Aber ich glaube, es ist gut für euch, oder? Wenn du verstanden hast, dass jedes deiner Worte ein Schwert ist, dann überlege gut, was du sagst. Ist wichtig, dass wir nachdenken, bevor wir reden. Ein Gedanke verletzt noch niemand, aber Worte. Und ein Wort, was draus ist, und wie willst du das zurücknehmen? Kannst dich nur entschuldigen, sagen, hey, es tut mir so leid, ich bin explodiert, bitte vergib mir. Ich habe es nicht so gemeint, weiß nicht, was mit mir los war. Das passiert uns. Aber der andere hat sich gestochen gefühlt. Er hat gespürt, wie es eindringt ins Herz. Und der Teufel liebt es. Wer uns am meisten verletzt, uns Christen am meisten verletzt, ist mit Worten von Leuten, die uns nahestehen. Ob sie gläubig sind oder nicht. Das, was am meisten wehtut, ist Worte von Menschen, die dir nahestehen. Nicht die Fremden, nicht die Ungläubigen, sondern Menschen, die in deinem Leben dir nahestehen und die was sagen, was nicht stimmt, oder die dich beleidigen oder die dich irgendwo in eine Schublade drücken, was gar nicht wahr ist. Und dann merkst du, boah, Alter. Und da ist, ne, was war mit Jesus? Wer hat ihn verraten? Wer hat ihn verleugnet? Wer hat ihn verlassen? War er traurig wegen den Römern? War er traurig wegen den Juden? War er traurig wegen den Pharisäern? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen und beten? Alle haben ihn verlassen. Alle. Alle. Das tat weh. Jesus hat nicht nur einen Schmerz für die Sünde erlebt. Er hat so viele Schmerzen, dass die Freunde ihn verlassen haben, die Jünger haben ihn verlassen. Zum Schluss hat ihn der Vater am Kreuz verlassen. All diese Schmerzen. Jesus weiß genau, wie weh das tut. Betrüb nicht den Heiligen Geist. 31. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, sei fern von euch, samt aller Bosheit. Hausaufgabe für uns. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung. Sei fern von uns, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander, jetzt kommt's, freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seht ihr? Schon schließt sich der Kreis wieder. Christsein ist nicht schwierig, wenn wir das tun, was die Bibel uns sagt. Wenn wir selber wurschteln wollen, selber probieren, wird es schwierig, Leute. Es wird schwierig. Okay, wir sind am Ende der Predigt. Beten wir noch zum Abschluss. Vater, wir danken dir für das Wort. Danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute in Ewigkeit. Danke, dass wir unseren Verstand und alles, was mit Finsternis zu tun hat, von uns ablegen dürfen und unseren Verstand reinigen dürfen. Unser Denken erneuern dürfen durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Danke, dass du uns die Kraft, die Möglichkeit und das Werkzeug in die Hand gegeben hast, frei zu bleiben, frei zu werden und auch ja gegen alle listigen Anschläge des Teufels stehen zu bleiben, frei zu sein. Danke, dass unsere Worte Worte des Lebens sind, wenn sie ein Schwert sind, um Menschen zu befreien von den Knechtschaften Satans, von den Fesseln Satans, sie frei zu machen mit dem Wort Gottes. Und nicht sie mehr zu töten, sie zu verurteilen, sie zu hänseln oder was auch immer, sondern dass unsere Worte jetzt gut werden. Hilf uns dabei, Heiliger Geist. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dich betrübt haben. Und wir bitten dich um deine Kraft in unserem Leben, uns zu helfen, das umzusetzen. Es wirklich, dass es nicht nur gehört ist, sondern dass wir Täter des Wortes werden, dass wir das umsetzen können in unserem Leben und dass es praktisch wird in unserem Leben, wo wir uns ändern, wo wir nicht mehr Böses reden, sondern Gutes reden, wo wir nicht mehr verurteilen, wo wir nicht faules Geschwätz in unserem Mund haben, ja, sondern wirklich gute Worte reden, die auferbauen, die trösten, die ermahnen und die das Wort teilen, wo wir den Menschen sagen dürfen, dass sie geliebt sind vom Vater. Und dass der Zugang zum Vater in Christus frei ist. Halleluja. Danke für diese Kraft und danke, dass wir mit neuer Zuversicht in die Zukunft gehen dürfen. Weil deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Halleluja. Amen. Halleluja. Yes.